Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext heute ist einer der Berichte über das Wirken Jesu nach seiner Auferstehung. Auffällig ist, dass Jesus nach seiner Auferstehung keine Blinden, Aussätzigen, Lahme und so weiter mehr geheilt hat und keine Predigten vor den Menschen, zum Beispiel im Tempel, gehalten hat. Nach seiner Auferstehung hat Jesus sich nur noch um seine Gemeinde gekümmert, um seine verschreckten, ängstlichen, verunsicherten Leute. Das heißt nicht, dass für Jesus die anderen Menschen, zum Beispiel die Kranken, nach seiner Auferstehung unwichtig geworden seien. Nein, aber für die sind jetzt seine Leute, ist jetzt seine Gemeinde da. Seine Jünger haben diesen Auftrag von Jesus ja übertragen bekommen. Und er selbst, Jesus, kümmert sich wiederum um seine Gemeinde. Und das, finde ich, macht die Berichte über das Wirken Jesu nach seiner Auferstehung für uns besonders interessant, weil sie uns zeigen, wie Jesus bis heute mit seiner Gemeinde, mit seinen Leuten umgeht. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 21 die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, also am See in Galiläa. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der auch Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger erkannten Jesus nicht. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich sein Obergewand über und band es hoch. Er trug nämlich nur einen Schurz. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten ihm und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, das sind so 90 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass er der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Herr, jetzt bitten wir dich um deinen guten Geist, dass er unsere Herzen öffnet für dein Wort, damit es Frucht trägt in unserem Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Thomas, Nathanael, Johannes, Jakobus und die zwei anderen Jünger, deren Namen wir nicht erfahren, ich denke, die waren froh, als Petrus die Initiative ergriff und eine Entscheidung fällte und sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagen sie. Die Jünger sind dankbar für Petrus, den Machertyp, der ihnen einen praktischen Vorschlag macht. Endlich wieder etwas tun, endlich wieder aktiv sein, besser als rumsitzen und über die vergangenen Zeiten zu reden. Die waren zwar gut, aber jetzt waren sie auch vorbei. Seit Karfreitag und Ostern war es nicht mehr wie früher. Die Menschenmassen waren weg. Die Jünger selber mussten sich zunächst in Jerusalem vor der Tempelpolizei verstecken. Dann sind sie auf Anweisung Jesu wieder nach Galiläa gegangen. Jesus ist ihnen zwar zweimal erschienen, er hat sie gesegnet, ihnen die Schrift ausgelegt und ihnen den Auftrag gegeben, Zeugen zu sein. Dafür hat er ihnen dann den Heiligen Geist verheißen, auf den sie warten sollen. Aber Jesus selbst ist eben nicht mehr ständig bei ihnen. Die Gemeinde war in keinem erfreulichen Zustand. Sie waren auch weniger geworden. Wir lesen hier nur noch von 7 statt von 12 Jüngern. Und diese waren mut- und kraftlos, entmutigt, rückwärtsgewandt, perspektivlos. Wie kann es weitergehen? Welche Perspektiven für die Zukunft kann es geben? Das waren ihre Fragen. Gab es überhaupt noch eine Zukunft für die Gemeinde Jesu? Ich finde, liebe Schwestern und Brüder, die Situation der Jünger damals ist sehr ähnlich zu unserer Situation heute. Im Kirchenkreis Herne machen wir in diesen Wochen Zukunftsforen in den 3 Synodalregionen, in Castrop-Rauxel, in Herne-Warschon, demnächst in Wanne-Eickel, um gemeinsam zu überlegen, ob und wie es mit den evangelischen Gemeinden im Kirchenkreis Herne weitergehen kann. Welche Zukunftsoptionen möglich sind? Auch unsere Situation hat sich geändert. Auch wir sind weniger geworden. Auch die Gottesdienste sind nicht mehr so voll wie vor 20, 30 Jahren. Die Ressourcen werden immer knapper. Immer weniger Geld steht für die Gemeindearbeit zur Verfügung. Fahrstellen müssen gestrichen werden und alle Standorte sind auf Dauer nicht zu halten. Die Prognosen sind düster und erschreckend. Abbruchstimmung statt Aufbruchstimmung. Enttäuschung, Entmutigung, Resignation, Verunsicherung. Wie kann es weitergehen? Welche Perspektiven bleiben denn für die Zukunft? Da kann es sein, dass dann solche Machertypen willkommen sind. Menschen, die praktische Vorschläge machen und Initiative ergreifen. Besser irgendetwas tun als gar nichts tun. Machertypen wie Petrus scheinen auch heute gefragt. Daran ist zunächst nichts Schlechtes. Die Gemeinde braucht ja solche Menschen, die Initiative ergreifen und andere mitreißen. Aber nicht immer ist diese Petrus-Devise, bevor man nichts tut, muss man irgendwas tun, richtig. Das lernen wir hier. Petrus sagt, ich gehe fischen. Das heißt, er knüpft, ganz natürlicherweise, bei dem an, was er kann und was früher auch funktioniert hat. Er und die anderen wollen da weitermachen, wo sie einmal aufgehört haben. Allerdings garantierten die Methoden, die einmal gut waren oder an anderen Orten funktioniert haben und Erfolg gebracht haben, nicht automatisch auch heute und bringen nicht automatisch auch Erfolg in der Gegenwart. Das ist die traurige Erfahrung, die die Jünger machen. Sie nehmen die Sache mit gewohnter Routine in ihre Hände und sie fangen nichts. Sie arbeiten unter richtig günstigen Bedingungen, nämlich in der Nacht. Sie setzen all ihr Können ein. Sie rackern sich stundenlang ab. Und dann steht da dieser Satz, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Und ich denke, die schlaffen, leeren Netze, die sie immer wieder auswarfen und einholen, die beschreiben genau ihren Zustand. So fühlten sie sich. Schlaff und leer, ausgelaucht, müde, enttäuscht, vergeblich gearbeitet, vergeblich sich eingesetzt. Und das ist wahrlich ein niederschmetterndes Gefühl, das vielleicht auch einige von uns leider allzu gut kennen. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Auch wir machen oft die bittere Erfahrung, dass trotz allem Einsatz, trotz echtem Bemühen unsere Anstrengungen ohne Erfolg sind. Liegt das vielleicht daran, dass wir so weitermachen, wie die Jünger es getan haben, nämlich wie bisher, mit den bisherigen Methoden und Strategien, die wir kennen? Oder weil wir einfach kopieren, was andere machen? Ohne danach zu fragen, was von Jesus her dran ist? Ohne danach zu fragen, ob eventuell in veränderter Situation auch veränderte andere Strategien und Methoden nötig sind? Übrigens, was ist eigentlich mit Jesus? Dem Satz, aber in dieser Nacht fing sie nichts, steht direkt der nächste Satz gegenüber. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. In der Dämmerung, als das Licht des Tages den Morgennebel auflöst, da machen die Jünger eine Entdeckung. Jesus steht schon längst am Ufer und schaut ihnen zu. Jesus wartet auf die Gescheiterten, die Fertigen und Enttäuschten. Die erfolglosen Fischer sind zum einen so mit sich selbst beschäftigt, dass sie ihren Herrn nicht sofort erkennen. Zum anderen entzieht sich, das wissen wir auch aus den anderen Berichten, der Auferstandene den üblichen Wahrnehmungsmustern. Aber liebe Schwestern und Brüder, das Entscheidende ist, Jesus steht am Ufer. Wie tröstlich, dass Jesus seinen Leuten deutlich macht und dass das auch für uns gilt. Ich stehe am Ufer. Und ich sehe euch, auch wenn ihr verzagt, enttäuscht und resigniert seid, wenn euch etwas misslungen ist. Ihr seid nicht allein. Ich stehe am Ufer eures Alltags und warte auf euch. Jesus steht am Ufer. Das ist das Erste, was wir uns merken können. Er steht auch am Ufer deines und meines Lebens. Er steht auch am Ufer unserer Gemeinde. Ja, er wird auch einmal am Ufer der Ewigkeit stehen und auf uns warten, wenn unser Lebensschiff in den letzten Hafen einfährt. Und welche Freude, wenn wir dann erkennen, es ist der Herr. Jesus steht am Ufer und er spricht seine Jünger freundlich, geradezu zärtlich an. Er sagt, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zum Essen? Wörtlich steht da, habt ihr nicht etwas Beikost? Das heißt also etwas, was man zum Brot dazu isst, so wie wir das mit Käse und Wurst tun. Damals in Galiläa am See Genezareth war das dann Fisch. Erstaunlich ist, keine Spur von einem Vorwurf, dass sie ihn ohne ihn losgezogen sind, irgendwas gemacht haben, keine Standpauke oder Moralpredigt. Nein, er weiß, wie ihnen zumute ist. Und wenn er sie fragt, habt ihr nicht ein paar Fische, dann ist das keine Wissensfrage, er weiß ja um ihre Situation, sondern dann ist das eine seelsorgerliche Frage, die zum ehrlichen Eingeständnis ermutigt. Nein, nicht einen einzigen. Fische wollten sie fangen, aber all ihr Tun und Bemühen war schlicht erfolglos geblieben. Und gerade dieses Eingeständnis ihrer Erfolgslosigkeit ist der Start in einen neuen Anfang. Denn bei Jesus ist Platz für Erfolglose, Habenichtse mit leeren Händen, für Entmutigte und Enttäuschte. Jesus steht am Ufer und das Zweite, was wir uns merken können, Jesus gibt seinen Jüngern neue Anweisungen durch sein Wort. Und er sagt ihnen, werft das Netz auf der rechten Bootseite aus und gibt ihnen dann die Zusage auch, dann werdet ihr etwas fangen. Warum auf der rechten Seite? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Jünger tun, was Jesus ihnen sagt. Sie lassen sich gegen den Augenschein, gegen ihre berechtigten Erfahrungen auf das Wort Jesu ein. Am Morgen, wo es schon hell ist, ganz dicht am Ufer, eigentlich tut man das nicht, und fangen viel mehr als erwartet. So viel, dass sie das Netz gar nicht mehr ins Boot hineinheben können. Sie müssen es mit dem Boot ans Ufer schleppen, um es dort aus dem Wasser zu ziehen. Jesus gibt sein Wort. Und da, wo Menschen darauf hören, kann ein neuer Anfang geschehen und werden auch wir überraschende Erfahrungen machen. Johannes, der stille, bedächtige, sensible Johannes, dem eine innige Beziehung zu Jesus immer wichtig war, Johannes erkennt es als Erster und raunt es Petrus zu. Es ist der Herr. Und Petrus hält es nicht mehr im Boot, ihn zieht es zu Jesus. Allerdings will er ihm nicht nur mit einem Lendenschurz bekleidet sozusagen in Unterwäsche gegenübertreten. Schnell wirft er sich sein Obergewand, seinen Mantel über, springt aus dem Boot und wartet die letzten circa 90 Meter zum Ufer. Und auch die anderen sind natürlich mit dem Boot bald am Ufer und entdecken dort wartet bereits ein Kohlefeuer mit Fischen und geröstetes Brot. Jesus hat für seine Jünger vorgesorgt. Sie brauchen nach der anstrengenden Nacht dringend eine Stärkung. Jesus steht am Ufer. Jesus gibt Anweisung durch sein Wort. Und das Dritte, Jesus stärkt die Gemeinde. Jesus lädt zum Mahl. Er ist der Gastgeber. Und doch sollen auch die Jünger etwas beitragen. Sie sollen etwas von dem bringen, was sie gefangen haben. Es ist ja nicht umsonst, dass sich die Tradition erhalten hat, unsere Gaben, zumindest das, was wir während des Gottesdienstes hier an Geld einsammeln, auf den Altar zu legen. Wir dürfen etwas dazu beitragen. Jesus kommt es auch auf unsere Gaben an. Klar, auch die gefangenen Fische sind ein Geschenk. Aber Jesus möchte auch, dass wir unsere Gaben, das, womit wir beschenkt sind, zu ihm bringen und ihm zur Verfügung stellen. Jesus lädt zum Mahl, er teilt aus und knüpft damit an die Mahlgemeinschaften mit seinen Jüngern während der letzten 3 Jahre an. Und er knüpft an das letzte Mahl vor seinem Tod an. Indem Jesus das Mahl mit seinen Jüngern feiert, die in ihrem eigenen Aufbruch ohne ihn gescheitert sind, dann nimmt er sie wieder an und beginnt mit ihnen wie damals, als er sie berufen hatte. Im Mahl schenkt Jesus einen neuen Anfang. Und deshalb ist das Abendmahl, das wir jeden Sonntag feiern, ein so großes Geschenk, über das wir uns jedes Mal freuen können. Jesus erneuert die Gemeinschaft mit uns in seinem Mahl. Jesus stärkt seine Gemeinde. Und das Vierte, Jesus gibt seiner Gemeinde eine großartige Verheißung. Wir lesen, dass es Petrus, der Machertyp, ist, der das Netz endgültig an Land zieht. Jetzt, auf Anweisung von Jesus, ist er als Machertyp am richtigen Platz, eben nicht aus sich heraus. Und dann steht da ein merkwürdiger Satz. Das Netz war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Genau 153 Fische. Diese Zahl hat im Laufe der Jahrhunderte der Bibelauslegung verschiedene Erklärungen hervorgerufen. Mir leuchtet am ehesten ein, was schon der Kirchenvater Hieronymus erwähnt hat, dass nämlich die Zoologen der Antike 153 Arten von Fischen kannten. 153 Arten Fischen, die man halt da im Mittelmeerraum und drumherum kannte. 153 ist damit ein Zeichen für weltumfassende Gesamtheit. Und das Netz, das trotz erstaunlicherweise großen Mengen nicht zerreißt, ist Hinweis auf die Gemeinde Jesu in allen Völkern, Nationen, Kulturen und Erdteilen. 153, das heißt, niemand ist vom Missionsauftrag und Heilsplan Gottes ausgeschlossen. Bis an die Enden der Erde werden die Jünger Jesu als Boten des auferstandenen Herrn gesandt. Und so verschieden die Menschen in der weltweiten Kirche sind, so bleibt doch die Gemeinschaft durch den einen Herrn, trotz aller Spannungen und Verschiedenheiten. Alle Menschen auf allen Kontinenten sind in sein Reich berufen. Auch die Menschen zwischen Autobahn und Dorstener Straße, zwischen Holsterhauser Straße und Eisenbahndamm sind damit eingeschlossen. Liebe Schwestern und Brüder, auch die ersten Jünger haben bestimmt in ihrer Arbeit als Menschenfischer noch oft durchgearbeitete und erfolglose Nächte erlebt. Es war nach diesem Erlebnis am See Genezareth ja nicht plötzlich alles irgendwie einfach. Und sie werden auch noch oft geschwitzt und gesäuft haben und noch oft ihre eigene Armut und ihr eigenes Unvermögen erkannt haben. Aber Sie haben dabei das volle Netz mit den 153 Fischen, das nicht zerriss, vor Augen gehabt. Und diese Verheißung hat ihnen immer wieder neue Kraft gegeben, weiterzumachen. Die große Zahl der Fische wurden für sie zu Hinweisen auf den großen Herrn, der seiner Gemeinde Großes verheißen hat. Ich habe zu Beginn gesagt, die Berichte über das Wirken Jesu nach seiner Auferstehung zeigen uns, wie Jesus mit seiner Gemeinde bis heute umgeht. Zu meinem ermahnt er uns, nicht einfach etwas zu machen, nicht jede gute Idee umzusetzen, sondern Geduld zu haben, nach Jesu Willen zu fragen, um dann, auch in Holsterhausen, die Netze auf der richtigen Seite auszuwerfen. Und zum anderen finde ich diesen Bericht sehr tröstlich und ermutigend. Jesus steht am Ufer. Er sieht, wie wir uns oftmals abrackern und unser Einsatz vergeblich ist. Und er wartet darauf, dass wir aufschauen von unserer Arbeit, ihn in den Blick nehmen und auf sein Wort hören. Und Jesus hat uns sein Wort gegeben. Die Beschäftigung mit der Bibel, das Erforschen dessen, was darin über Gott und unsere Beziehung zu ihm und über unseren Auftrag steht, das macht uns sensibel für sein Reden. Und es macht uns sensibel zu erkennen, es ist der Herr. Jesus steht am Ufer. Und dann das Dritte, Jesus stärkt seine Gemeinde. Jesus will uns neue Kraft geben, wenn wir uns von ihm einladen lassen. Er schenkt uns immer wieder neu die Gemeinschaft mit ihm, beruft uns neu und rüstet uns mit Kraft, mit Freude, mit Zuversicht und Hoffnung aus. Und das Vierte, Jesus gibt seiner Gemeinde eine große Verheißung. Auch uns will er gebrauchen, damit sein Reich in dieser Welt wächst und Menschen gewonnen werden für sein Reich. Dazu hat er uns die großartige Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Resignation ist nicht angesagt. Auch wenn in Kirche und Gesellschaft anscheinend die Pessimisten, Schwarzseher und Schlechtredner zurzeit das Sagen haben. Wir brauchen uns nicht entmutigen zu lassen, sondern können aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und auch seiner Gemeinde. Und, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns nie den Satz vergessen, Jesus steht am Ufer. Und lasst uns gegenseitig auf Jesus aufmerksam machen, so wie Johannes den Petrus. Es ist der Herr. Jesus steht am Ufer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.